Dann würde ich gerne die Frage stellen, ich habe die schon einmal gestellt, die müsst ihr mir jetzt nicht beantworten. Wer hat für den Gottesdienst heute Morgen gebetet? Wer hat gebetet, dass Gott ihn heute Morgen anspricht? Dass er eine tiefe Begegnung hat mit Gott? Wer hat für den Kids-Treff gebetet? Dass auch sie eine gute Zeit haben in den Höcklis, beim Betreuen? Ich habe gemerkt, vor einigen Jahren, seit ich das mache, erlebe ich Gott ganz anders im Gottesdienst. Wenn ich mich bewusst auf den Gottesdienst vorbereite im Gebet. Ich möchte euch ermutigen, tut es. Erlebt Gott. Er wird ganz anders zu euch reden, wenn ihr bereit seid, wenn ihr vorbereitet seid. Einfach als Ermutigung, als Erinnerung, ich habe das schon einmal getan, ich werde es immer mal wieder tun. Es war Donnerstagvormittag, ein Freund von mir, ein ehemaliger Ältestenkollege, verspürte Schmerzen in der Brust. So, erst war es nur ein Druck und in der Nacht dann bekam er Schmerzen. Und er ist mitten in der Nacht aufgestanden, googelte seine Schmerzen und es bestand Verdacht auf einen Herzinfarkt. Nun sicher ist sicher, er geht in die Notaufnahme, Spital, alles wird gecheckt, EKG, Blutuntersuche, alles Mögliche. Kein Befund. Morgens um 7 darf er nach Hause, zur Arbeit, Freitagmorgen. Die Schmerzen gehen nicht weg. Es wird Samstagnachmittag, Fastengebet für die Gemeinderäume. Sie waren dran, Gemeinderäume suchen, waren am Fasten und am Beten. Und ihm kommt so der Gedanke, ja, was ist das? Nichts ist feststellbar auf menschlicher Ebene. Vielleicht ist es ja ein Angriff aus der unsichtbaren Welt. Und er hat darum einfach Jesus um Hilfe gebeten. Und er hat etwa so gebetet, ich zitiere ihn da, im Namen des Herrn Jesus Christus, der sein Blut für mich vergossen hat, wenn du, Satan, hinter diesem Schmerz stehst, dann weise ich dich zurück. Du hast kein Anrecht auf mich, du musst weichen. Und obwohl er wusste, Jesus ist stärker, Jesus ist Herr, war doch überrascht, als der Druck augenblicklich wich. War einfach weg. Die Schmerzen waren noch ansatzweise vorhanden, aber auch die gingen im Laufe dieser Gebetszeit vorüber. Nun, wie erklärst du Probleme, die nicht erklärbar sind? Die keine logische Ursache haben? Eben Schmerzen ohne logischen Zusammenhang. Ist das alles nur psychosomatisch? Oder vielleicht doch mehr? Wie erklärst du dir Streit, der aus dem Nichts entsteht? Ein kleiner Funke und die ganze Familienatmosphäre explodiert. Und wenn man sich so zurückerinnert, weiß man gar nicht so recht, warum haben wir eigentlich diesen Streit? Es ist gar nicht erklärbar so richtig. Oder Spannungen wegen Kleinigkeiten in der Gemeindearbeit. Also ist manchmal schon erstaunlich, warum Gemeinden sich spalten. Das ist nicht logisch nachvollziehbar. Da reicht manchmal eine Aussage von jemandem. Und es gibt ein Riesending. Wir haben den Text vorhin gehört, ich lese ihn nicht nochmals vor, ich werde einzelne Verse dann nochmals vorlesen. Ich habe das heute so genannt, Powered by Jesus, und wir werden nur einen ersten Teil von Epheser 6 an sehen. Powered by Jesus heißt gestärkt durch Jesus oder supported, unterstützt durch Jesus. Und die Waffenrüstung, die wird dann erst in 3 Wochen kommen, wenn der Missionsgottesdienst und der evangelistische Gottesdienst vorbei sind. Nun, in diesem Text haben wir aber gelesen, wir stehen im Kampf mit den Mächten der unsichtbaren Welt. Nun, in 1. Johannes 3, Vers 8 heißt es, Jesus ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und das hat er gemacht. Er hat Kranke geheilt, er hat Dämonen Besessene befreit von ihren Dämonen. Und der größte Sieg hat er am Kreuz errungen. Da ist er gestorben und hat den Teufel und seine Dämonen besiegt. Es heißt im Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 14 bis 15 folgendes. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagt, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt haben, hat er für immer oder für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Jesus Christus hat er einen triumphalen Sieg errungen. Und ich werde diesen Schuldschein jetzt ans Kreuz nageln. Hier ans Kreuz. Und ich bin froh, ist Raphael Mayer nicht hier. Der würde eine Krise kriegen. Es geht auch so. Jesus blieb nicht im Grab. Er wurde auferweckt, zu Rechten des Vaters eingesetzt. Er hat triumphiert über die Mächte. Und als Christen sind wir befreit von diesen Mächten. Wir sind mit Christus auferweckt worden aus dem Tod, der über uns herrschte durch die Sünde. Wir sind befreit von den Mächten. Aber der Sieg, auch wenn er errungen ist, bedeutet nicht, dass der Kampf vorüber ist. Der Sieg ist errungen. Jesus hat den Sieg errungen. Der ist da. Aber diese Mächte probieren, in unser Leben Einfluss zu nehmen. In unsere Gedanken. Sie versuchen uns, damit wir ihnen Raum geben in unserem Leben. Wir stehen im Kampf gegen Satan und seine Handlanger. Das heißt es ausdrücklich in diesem Text. Und darum sagt Vers 10, ich möchte das nochmals lesen. Wer eine Bibel hat, soll doch die aufschlagen und mitlesen. Ich denke, das ist immer gut, wenn man einen Text vor sich hat. Epheser 6, Vers 10, da heißt es nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Ja, weil wir im Kampf stehen mit diesen Mächten, brauchen wir die Kraft und die Stärke von Jesus Christus. Und darum rufe ich euch zu, als erster Gedankengang, werde stark durch die Verbindung mit Jesus Christus. Wir stehen im Kampf mit diesen unsichtbaren Mächten. Und ich glaube, wir Christen im Abendland, im aufgeklärten christlichen Abendland, unterschätzen den Feind. Ich glaube, wir sind oft zu sachlich. Wir nehmen gewisse Dinge nicht mehr wahr, weil wir alles Übernatürliche aus unserem Denken verbannt haben. Und es ist töricht von uns Christen, wenn wir meinen, wir hätten das Leben im Griff. Die Bibel sagt, lasst euch vom Herrn Kraft geben. Wir brauchen diese Kraft. In der Verbindung mit Jesus können wir siegreich leben. Die lebendige Beziehung zu Jesus macht uns stark. Und ich möchte euch fragen, wie pflegt ihr eine Beziehung, indem ihr kommuniziert? Indem ihr eben miteinander redet? Und es ist eine ganz simple Wahrheit, aber wenn wir stark sein wollen in Jesus, dann brauchen wir die Gemeinschaft mit ihm, die Kommunikation. Wir brauchen das Gebet, um Gemeinschaft zu pflegen mit unserem Herrn. Wir brauchen sein Wort, um auf ihn zu hören, um uns stärken zu lassen durch sein Wort. Willst du stark sein und dem Feind widerstehen können, dann pflege die Beziehung zu Jesus Christus. Und ich sorge mich manchmal um manche Christen, die nur noch so ein Los pro Tag lesen, so ein Abreißkalender. Das ist nicht Beziehungspflege. Wenn ich mit meiner Frau jeden Morgen nur so irgendeinen Satz sprechen würde, auch wenn das ein guter Satz wäre, so, je, meine liebe Frau, ich liebe dich, du bist die Tollste für mich. Und dann den ganzen Tag nichts mehr. Sie würde verhungern oder unsere Beziehung würde verhungern. Das reicht nicht. Nun, meine Alltagskämpfe, ich möchte ein Beispiel machen, wie ich das erlebe. Die drehen sich oft um die Gemeinde. In der Gemeinde gibt es viel Schönes, es gibt aber auch Schwieriges. Ein junges Ehepaar trennt sich zum Beispiel nach kurzer Ehe. Oder Mitglieder liegen im Streit und sie wollen ihren Konflikt nicht lösen. Und manchmal habe ich dann das Gefühl, ich muss diese Probleme lösen. Und ich bin ja angestellt als Pfarrer, dann muss man die Probleme der anderen lösen oder dass jemand sogar krank oder und ich muss das Problem lösen. Und vor einiger Zeit, als ich diese Predigt geschrieben habe, ging es mir so ähnlich. Es waren Probleme da und ich dachte, ich muss es lösen. Und es lastete auf mir so einen schweren Druck, weil ich merkte, ich kann es nicht lösen. Und das wurde für mich so wie auch zur inneren Anfechtung. Ich genüge nicht, ich kann es nicht, ich kann die Probleme nicht lösen. Und dann hat Gott zu mir gesprochen im Bibellesen. Zuerst, ich möchte das kurz so einfach aufzeigen, wie Gott das gemacht hat. Ist mehr so stichwortartig, aber ich denke, ihr werdet es verstehen. Zuerst habe ich gelesen im Alten Testament, 4. Mose 22 bis 24. Und da habe ich gelesen und für mich notiert, Gott ist souverän. Er hat alle Macht. So wie Gott will, so wird es geschehen. Ihm zu vertrauen, ist der einzig rechte Weg. Dann habe ich so ein Gebet eingefügt. Herr Jesus, hilf mir, meine Wünsche, meinen Willen unter deinen Willen zu stellen und alles im Vertrauen auf dich zu tun, was du mir zeigst, was ich tun soll. Dann ein paar Tage später habe ich 5. Mose 7 gelesen. Und habe ich für mich notiert, wenn Probleme auftauchen, sollte ich mich nicht so stark auf das Problem konzentrieren und nach Lösungen suchen. Vielmehr sollte ich mich auf meinen großartigen Herrn konzentrieren. Er hat alles im Griff. Und noch ein bisschen später, 5. Mose 9. Gemeindebau ist ein Geschenk Gottes. Nicht weil wir, ... sondern weil Gott, ... So ähnlich erlebe ich das immer wieder, wie Jesus mich stärkt durch die Beziehung mit ihm, durch das Lesen von Gottes Wort. Und manchmal ist es nur ein Gefühl. Ich kann euch das nicht beschreiben. Ich lese die Bibel und eigentlich ist mir nichts wichtig geworden, was ich da gelesen habe. Aber in mir kommt eine Freude hoch und ich merke, Gott ist Gott und ich bin sein Kind und ich gehöre ihm. Einfach weil ich zu seinen Füßen bin und mit ihm Kontakt pflege. Ich glaube, das ist so wertvoll, so wichtig. Lasst euch stärken in der Verbindung mit Jesus Christus. Werdet stark in der Verbindung mit Jesus Christus. Das ist ein erster Gedankengang. Ich möchte zu etwas Zweitem kommen, was wir in Vers 11 lesen. Da heißt es, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Ich sage nur ganz kurz was dazu. Zieh die Waffenrüstung Gottes an. Und was die genau umfasst, das werden wir eben in 3 Wochen genauer ansehen. Zieh die Waffenrüstung Gottes an. Und ich verrate nur eine Kleinigkeit. Zieh die Waffenrüstung Gottes an, heißt, zieh Jesus Christus an. Es geht um Gerechtigkeit. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit zum Beispiel. Zieh Jesus Christus an. Wir sind stark in Jesus Christus. Aber das schauen wir uns dann an. Nun, um uns gegen den Feind zu schützen, brauchen wir diese Waffenrüstung. Aber ich habe mich auch gefragt, wer ist dann unser Feind im Alltag? Sind es Menschen, die gegen uns stehen? Ist es das Wetter? Sind es die Hormone? Was ist es? Zum Teil, ja, manchmal ist es das Wetter, manchmal auch die Hormone. Die sind auch mühsam. In Vers 12 lesen wir, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Nun, wir stellen schon einmal fest in diesem Text, hinter allem Bösen stehen diese Mächte. Das ist eine wichtige Aussage. Das erklärt, warum es so chaotisch auf dieser Erde zugeht. Diese unsichtbaren Mächte wollen uns angreifen, wollen uns entmutigen. Nun, was wissen wir über diese Mächte? Wenn wir die Bibel so durchscannen, nicht sehr viel. Es gibt keine Lehre über die Dämonen. Es gibt keine Lehre über die Engel. So schön kompakt zusammengefasst. Es gibt einzelne Aussagen und da möchte ich ein paar aufgreifen. Ich werde die Bibelstellen jeweils nicht sagen, ihr habt das auf der Zusammenfassung gekriegt beim Eingang. Nun, etwas Erstes, was ich festhalten möchte, Satan und seine Handlanger sind Geschöpfe. Sie sind für Gott keine ernstzunehmende Konkurrenz. Es sind nur Geschöpfe. Gefallene Engel, das lesen wir in der Bibel, die zu Dämonen geworden sind oder eben zu Satan. Nun, sie haben ihr Reich zwischen Himmel und Erde. Und es heißt ausdrücklich, sie regieren über die Erde. Dadurch erklären sich die chaotischen Zustände bei uns. Menschen ohne Jesus Christus stehen unter ihrem Einfluss. Christen sind durch Jesus befreit worden und unter seine gute Herrschaft gekommen. Und als Christen stehen wir im Kampf mit diesen Mächten. Und wir können dem Teufel widerstehen, indem wir uns Gott unterordnen. Wir können vor dem Teufel fliehen und Gottes Waffenrüstung tragen. Und am Ende der Zeit, wenn Jesus zurückkommt, werden diese Mächte zerstört. Das heißt nicht, dass sie ausgelöscht werden, sondern sie sterben den sogenannten zweiten Tod. Sie kommen an einen Ort, wo sie keinen Einfluss mehr haben und ewige Qualen leiden. So wird uns das verheißen in der Bibel. Ich möchte das noch ein bisschen bildhaft zeigen. Wir haben hier oben Gott. Und in einem Zwischenzustand, und hier ist der Mensch, machen wir den auch gleich. Da haben wir Engel, Dämonen und der Teufel. Und diese Linien, die sind gestrichelt, weil sie durchlässig sind. In Hiob lesen wir zum Beispiel, dass der Teufel eine Audienz bei Gott erhält. Und er bekommt die Erlaubnis, den Hiob zu versuchen. Gott hat es ihm erlaubt. Also der Teufel kann nicht einfach frei wirtschaften, wie er will, auch wenn er über die Erde herrscht. Er ist eingeschränkt. Eingeschränkt in seiner Wirkung. Er ist für Gott aber auch keine ernstzunehmende Konkurrenz. Nun, C.S. Lewis, ein bekannter Schriftsteller, sagt, es gibt zwei gleiche und zugleich entgegengesetzte Irrtümer, denen die menschliche Rasse in Bezug auf den Teufel aufsitzen kann. Der eine liegt darin, nicht an seine Existenz zu glauben. Der andere an ihn zu glauben und ein übermäßiges und ungesundes Interesse an ihm zu haben. Sie, die Mächte der Dunkelheit finden, an beiden Fehlern gleichermaßen gefallen und nehmen einen Materialisten oder Zauberer mit derselben Begeisterung auf. Es ist ungesund, nicht an den Teufel zu glauben. den gibt es wirklich. Und wenn wir nicht an ihn glauben, dann sind wir nicht gewappnet, wenn er uns angreift. Ein ungesundes Interesse am Teufel ist genauso ungesund. Ich bin zum Beispiel dagegen, dass man irgendwelche Landkarten entwickelt, wo der Dämon so und so herrscht, und dann muss man da geistliche Kampfführung machen und dahin und beten, und wenn dann die Dämonen gewichen sind, dann gibt's dann Erweckung. So etwas lese ich nicht in der Bibel. In der Bibel gibt es keine Dämonenhetzjagden. Wenn Jesus einem Menschen begegnet ist, der besessen gewesen ist, dann hat er ihn frei gemacht. Hat er den Dämon geboten, er soll weichen. Und dasselbe ist auch heute der Fall. Die Bibel legt den Schwerpunkt auf den Sieg von Jesus Christus. Jesus ist der Sieger über diese finsteren Mächte. Und darum lesen wir auch in Vers 13 eine Verheißung. Da heißt es: Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Die Bibel sagt, wir können am Ende als Sieger dastehen. Das ist das Wichtige. Das ist das Wesentliche. Weil Jesus Herr ist. Er ist im Himmel. Er regiert letztendlich. Und das hier wird ein Ende haben. Glauben wir an diese Verheißung? Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Glauben wir das? Oder fürchten wir uns davor? Ich möchte abschließend noch ein paar ganz konkrete Arten aufzeigen, wie der Teufel uns angreift. Wir haben in Vers 12 gelesen, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Und manchmal stellen wir uns die Angriffe so vor, wie das mein Freund erlebt hat, oder? Er hatte körperliche Beschwerden, keine Ahnung wieso. Aber das ist nur der eine Teil. Paulus sagt, unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Und was sind Wesen von Fleisch und Blut? Das sind Menschen. Und so kommen die Angriffe oft daher. Durch Menschen, ganz menschlich. Sonst würde er das hier nicht bewusst ausschließen und betonen. Wir könnten dabei denken, es ist nur ein Mensch, der mich jetzt beleidigt hat oder der mir auf die Füße getreten ist. Und genauso kommen die Angriffe aus der unsichtbaren Welt. Aber wir kämpfen nicht gegen den Menschen, das ist ganz wichtig. Sondern gegen das, was Dämonen durch Menschen bewirken möchten. Oder was Dämonen in unseren Gedanken bewirken möchten. Wir denken, wir kämpfen gegen unseren Bruder in der Gemeinde. Er hat uns beleidigt. Aber das ist falsch. Wir kämpfen einen unsichtbaren Kampf gegen gottfeindliche Mächte. Also kämpft bitte nicht gegen den Bruder und macht ihn fertig oder die Schwester, sondern betet zusammen, um diesen Streit zu lösen. Das ist der Ansatz. Aber oft fallen wir genau auf das herein. Wir bekommen einen Streit. Und es wird immer heftiger und wir suchen Argumente, ihn zu überzeugen. Und es war eigentlich nur eine Kleinigkeit. Aber inzwischen ist es eine Wolke geworden, die so undurchschaubar ist, dass wir nicht mehr wissen, wie wir daraus rauskommen. Fangen wir doch an, gemeinsam zu beten, anstatt Argumente um den Kopf zu schmeißen. Ich möchte ein paar Beispiele machen. Und möchte auch betonen, nicht immer ist es ein Angriff aus der unsichtbaren Welt. Aber es kann einer sein. Ich denke zum Beispiel an die sozialen Strukturen, die es zum Teil gibt. Zum Beispiel das Fördern eines Klassendenkens. Es gibt welche, die sind da oben, und es gibt welche, die sind da unten. Und wir sind die Besseren und ihr seid die Schlechteren. Die Bibel verneint ein solches Klassendenken. Aber wir stellen das in der Welt fest. Oder ich denke an ökonomische Strukturen, die Menschen ausbeutet, am Arbeitsplatz, Menschenhandel, Prostitution. Ich denke, das sind Angriffe aus der unsichtbaren Welt. Aber auch religiöse Strukturen. Religiöse Strukturen, die die Menschen blind machen für das Evangelium. Der Mensch hat eine Sehnsucht nach Gott. Und die vielen Religionen machen die Menschen blind für Gott. Sie haben scheinbar gefunden, was sie gesucht haben. Im Buddhismus, im Hinduismus, wo auch immer. Und sie gehen an Gott vorbei. Sie sind höchst religiös. Was die zum Teil auf sich nehmen, da habe ich Ehrfurcht vor ihnen. Aber sie gehen an Gott vorbei. Ausnutzung persönlicher Schwächen. Satan greift uns oft da an, wo wir persönlich schwach sind. Angst, Zweifel, Entmutigung, Minderwertigkeitskomplexe, Wut, Bitterkeit. Und er probiert immer wieder an derselben Stelle seinen Finger aufzulegen. Und dann hörst du in deinem Kopf, ich habe sie gewusst, ich kann mich nicht beherrschen. Ich bin ein jähzorniger Mensch. Ich bin ein Versager. Und dann bist du entmutigt. Und denkst, ich kann ja sowieso nicht ein brauchbares Werkzeug sein für Jesus Christus. Ich kann gerade noch froh sein, wenn ich gerettet bin. Das will der Teufel, dass du dich so fühlst, so klein mit Hut. Aber das ist nicht die Sicht von Jesus. Oder Angriffe auf Familienglieder, nächtliche Schlafstörungen bei Kindern, Ängste, eine angeschlagene Gesundheit, zwischenmenschliche Spannungen. Es ist immer interessant, jedes Mal, wenn wir einen Alpha-Life-Kurs hatten, wurden unsere Kinder krank. Also nicht jedes Mal, aber sehr oft. Ganz komisch, die wurden immer krank. Immer vor dem Alpha-Life-Kurs. So ein Glaubensgrundkurs. Der Teufel kann uns aber auch zu einem überfrommen Verhalten verleiten. Also wenn Satan uns nicht zur Sünde führen kann, dann zu überfrommen Irrlehren. Und die Bibel sagt im Alten Testament, seid nicht zu fromm. Seid nicht zu fromm, sagt die Bibel. Das habt ihr vielleicht noch nie gelesen. Müsst ihr mal nachlesen. Es gibt so viele Sekten, christliche Sekten, die behaupten, wir haben es alleine erkannt. Und dann habe ich Leute, die fahren von Terwil nach Winterthur, weil es da die einzig richtige Kirche gibt. Nur wir sind gerettet. Das ist überfromm. Da darf man dann keine Musik mehr machen, da darf man nur noch singen. Und so geht das. Alles erlebt. Mehrfach erlebt. Überfrommes Verhalten ist ein Trick des Teufels. Dann gibt es auch übernatürliche Manifestationen, die den Geistesgaben Gottes ähnlich sind. Die Bibel spricht von falschen Propheten, Heiler, esoterische Kraftwirkungen, Okkultismus. Und die wirksamste Art, es hat noch mehr darauf, ihr könnt das nachlesen, einen Christen lahmzulegen, ist ihn vom Gebet und Bibellesen fernzuhalten. Wisst ihr warum? Denke an den ersten Punkt. Christus macht uns stark. In Jesus Christus sind wir stark. Und wenn wir diese Beziehung nicht mehr pflegen mit Christus, dann werden wir schwach. Und der Teufel freut sich, wenn wir unsere Waffen als Christen gegeneinander richten und anfangen zu streiten, anstatt zu beten. Es hat mal jemand gesagt, wenn wir beten, haben wir keine Zeit zum Streiten. Ja, es ist so. Und ich weiß, ich habe die Frage in allen Hauskreisen gestellt. Ich stelle die auch hier wieder mal. Wir haben so alle zwei Wochen eine Stunde als Gemeinde zum Gebet. Ich weiß, es gibt immer Gründe, warum man nicht kommen kann. Aber kann man es nicht organisieren, dass man eine Stunde alle zwei Wochen fürs gemeinsame Gebet reservieren kann. Ich weiß, ihr betet auch zu Hause, das ist super, macht das weiter. Aber so eine Stunde als Gemeinde, wo wir zusammenkommen und Gott anflehen, anbeten, bestürmen, vor ihn treten. Eine Stunde alle zwei Wochen. Wenn ihr gute Gründe habt, nicht zu kommen, dann kommt nicht. Wenn ihr keine guten Gründe habt, kommt. Es ist so wichtig. Der Sieg gehört Jesus Christus. Und wir dürfen nicht blind durch die Welt surfen und einfach alles schlucken. Der Teufel hat seine Schlichen und er hat Erfahrung viel mehr als wir. Und wir sind nur stark in der Verbindung mit Jesus Christus. Was regiert bei uns? Streit oder das Gebet? Ich hoffe, wir wählen das Gebet. Abschließend Vers 13 nochmals. Ihr werdet erfolgreich kämpfen, um am Ende als Sieger dastehen. Aber wir müssen kämpfen. Ohne Kampf stehen wir nicht einfach als Sieger da. Und wie dieser Kampf aussieht, das schauen wir uns dann eben in drei Wochen an mit der Waffenrüstung. Da kommt dann einiges noch hinzu. Nun, vielleicht bist du heute hier und hast gemerkt, eigentlich stehe ich noch unter der Herrschaft vom Teufel. Ich habe mich noch nie entschieden, mit Gott eine Beziehung anzufangen. Und ich möchte dich einfach einladen, wenn das der Fall ist, wechsle die Seite. Werde ein Kind von Gott, komm unter seine gute Herrschaft, sodass du frei wirst von der Herrschaft des Teufels. Das ist die Einladung, die die Bibel uns Menschen macht. Du darfst erleben, wie Sünde, Schuld in deinem Leben vergeben wird. Wie du frei wirst, wie dieser Druck von dir weicht. Und Gott wird dein Vater. Er wird dir ein neues Leben schenken. Das ist das Angebot, das Gott uns macht in der Bibel. Ich möchte dich einladen, wenn du dazu Fragen hast. Ich werde anschließend am Gottesdienst beim Ausgang stehen und verabschieden. Sprich mich an. Und ich helfe dir gern, diesen Schritt auf Gott zuzumachen. Ich möchte beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn auf die Erde geschickt hast, dass du selbst am Kreuz gestorben bist für unsere Schuld, aber eben auch, um die Werke des Teufels zu zerstören. Als deine Kinder sind wir unter deiner guten Herrschaft. Und wenn wir uns nicht bewusst auf den Widersacher einlassen, dann sind wir sicher unter deinem Schutz. Danke vielmals. Und hilf uns in diesem Kampf, den wir doch ausfechten in dieser Welt. Und lass uns nahe bei dir sein, denn dort sind wir stark. Hilf uns dabei. Danke vielmals. Ich danke dir, dürfen wir jetzt auch eine Zeit des Lobes haben, wo wir auf dich sehen. Auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Danke vielmals. Amen.